Gut, danke. Ich möchte damit beginnen zu erklären, erstens, was die seitenden Metaphern sind, was wir uns darunter vorstellen können und zweitens auch, was in den darauffolgenden 20 Minuten etwa erwarten wird. Es ist Ihnen vielleicht irgendwann schon mal passiert, dass Sie einen philosophischen Text gelesen haben und dort auf Stellen gestoßen sind, die Sie beim besten Willen nicht verstehen können, nicht interpretieren können. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, Sie werden sicher selbst viele weitere Beispiele finden. Paul Virilliot spricht davon, dass die Teletechnologien der Echtzeit die Gegenwart töten. Jetzt lesen Sie das und dann überlegen sich, was fangen Sie damit an. Und das ist, wenn man dann einen Schritt weiter geht, wird man bemerken, es ist nicht nur in der Philosophie so, sondern wir finden auch in der Naturwissenschaft Aussagen, von denen wir möglicherweise nicht sofort sagen können, was sie bedeuten. Beispiele dafür, Physiker behaupten manchmal, dass sich Elementarteilchen auf mehreren Wegen gleichzeitig von einem Punkt zum anderen bewegen. Psychologen sprechen davon, dass Erinnerungen im menschlichen Gehirn gespeichert werden. Stellen Sie sich die Frage kurz, was kann damit gemeint sein? Ich denke, man könnte sich da auf einen naiven Standpunkt stellen und versuchen, das Ganze wörtlich zu interpretieren. Dann kommt man aber sehr bald zu so merkwürdigen Fragen, wie kann es überhaupt sein, dass die Gegenwart sterbt, so ist, kann man die Gegenwart töten? Können sich Elementarteilchen an mehr als einem Ort gleichzeitig befinden? Oder kann es sein, dass Informationen im Gehirn gespeichert werden, so wie Daten auf einer Festplatte oder noch viel weitergehend, so wie Mais in einem Kornspeicher? Das scheint die ursprüngliche Verwendung von Speichern zu sein. Und wenn wir uns da den wissenschaftlichen Kontext ansehen, dann werden wir merken, es kommen sehr viele solche Metaphern vor. Und wir müssen uns erstmal die Frage stellen, wollen wir solche Metaphern in der Wissenschaft? Wie sollen wir damit umgehen? Was erwartet sie jetzt? Inhalt. Damit wir wissen, worüber wir reden, möchte ich kurz darüber sprechen, was sind Metaphern, wie können wir Metaphern interpretieren, das mit dem Stichwort ein roter Faden durch die Metapher. Licht am Ende des Tunnels. Ja, Sie sehen, ich habe mir erlaubt, die Titel so anzupassen, dass sie zum Thema des Vortrags passt. Licht am Ende des Tunnels. Wie ist die meiner Ansicht nach korrekte Verständnisweise von Metaphern? Theorien sind Gebäude, einige Theorien sind auf Sand gebaut und leicht zu Fall zu bringen. In diesem Abschnitt wird es dann darum gehen, wie sieht es konkret mit Metaphern in den Naturwissenschaften aus und was machen wir damit? Stolpersteine. Bevor wir dann zu einer endgültigen Lösung kommen, sollten wir uns irgendwie überlegen, gibt es noch weitere Dinge, die wir berücksichtigen müssen? Was kann sein, dass uns die Suche auf eine Antwort erschwert? Mein vorläufiges Ergebnis, Metaphern sind Abkürzungen, Umwege erweitern die Ortskenntnisse und am Ende erkenntnisleitende Metaphern. Was dann meine Konklusion darstellen wird. Zuerst mal Theorien der Metapher. Metaphern sind in der Sprache eher die Regel als die Ausnahme. Wenn wir uns ein wenig in der Sprache umsehen, werden wir bemerken, dass, dass es kaum möglich ist, nicht metaphorisch zu sprechen. Dabei ist es so, dass viele Metaphern derart sind, jedenfalls wenn man die erste sprachwissenschaftliche Unterscheidung übernimmt, viele Metaphern sind derart, dass auch kompetente Sprecher nicht sofort erkennen können, dass es sich um Metaphern handelt. Also zum Beispiel Tischbein, Raumschiff. Sie werden das Wort hören, Sie werden sich nichts dabei denken, Sie werden dann gleich irgendeinen Begriff assoziieren, Sie werden nicht daran denken, dass es eine Metapher ist. Dann, wenn wir es mit Metaphern zu tun haben, müssen wir uns die Frage stellen, wie erkennen wir überhaupt Metaphern? Können wir ein Identifikationskriterium für Metaphern angeben? Wenn wir dann wissen, ja, jetzt stehen wir vor einer Metapher, dann wie interpretieren wir sie? Dazu gleich einige Beispiele, klassische Beispiele. Sie werden vielleicht schon darauf gestoßen sein. Das Beispiel ist von John Searle. Romeo sagt, Julia, du bist meine Sonne. Oder ein zweites Beispiel, die Zeit ist ein Cadillac ohne Bremsen. Eine erste Möglichkeit, diese Metaphern zu interpretieren, ist die sogenannte Vergleichstheorie. Also man sagt, die Metapher ist so etwas wie ein elliptischer Vergleich. Damit würden die beiden Sätze 1 und 2 zu setzen werden, wie Julia, du bist wie meine Sonne, oder die Zeit ist wie ein Cadillac ohne Bremsen. Das verlagert das Problem. Das scheint auf den ersten Blick eine Lösung zu sein, das verlagert das Problem, dass sie dann erklären müssen, in welcher Art Julia die Sonne von Romeo ist. Julia wird sicher nicht sagen wollen, dass Julia ein 6000 Kelvin heißer Gasball ist. Allgemein Substitutionstheorien versuchen die Metaphern durch eine wörtliche Entsprechung zu ersetzen. Oder die Auffassung, eine weitere Theorie, die Auffassung von John Searle, der meint, die Metapher wäre ein indirekter Sprecher. Die heute verbreiteste Theorie und die am weitesten vertretene ist die Interaktionstheorie, die auf Max Bleck zurückgeht. Max Bleck sagt, dass es im Fall einer Metapher einen metaphorischen Fokus und einen wörtlichen Rahmen gibt. Im Falle von die Zeit ist ein Cadillac ohne Bremsen, wäre der wörtliche Rahmen Cadillac ohne Bremsen, der metaphorische Fokus wäre die Zeit. Es wird dabei allgemein wissen, dass man so einen Cadillac ohne Bremsen hat, das ist eine ungebremste, schnelle Fahrt, und was da sonst noch alles dazugehört, werden vom metaphorischen Rahmen auf den wörtlichen Fokus, auf die Zeit übertragen. Die beiden Gegenstände, die in einer Metapher aufeinandertreffen, werden zueinander in Verbindung gebracht und es werden nicht nur Informationen übermittelt, sondern auch Emotionen und es werden Dinge übermittelt, die man wörtlich gar nicht sagen könnte. Um das irgendwie abzukürzen, die Interpretation von Metaphern, was wichtig ist, es wäre wichtig, ein Identifikationskriterium zu finden. Man wird aber nach kurzer Suche feststellen müssen, Sie können nicht sagen, wie Sie eine Metapher von wörtlichen Äußerungen unterscheiden. Es ist immer verschieden. Es ist einmal so, dass ein Sprecher irgendwie einen semantischen Fehler begeht, dass der Sprecher bewusst irgendeine andere Regel verletzt. Im Fall der normalerweise besprochenen Beispiele, wie der Mensch ist ein Wolf, sei es ein Einsblock, kein Mensch ist eine Insel, Sie wissen ungefähr, was mit einer Metapher gemeint ist. Sie wissen, es ist keine wörtliche Äußerung, Sie können nur nicht genau sagen, warum diese Äußerung eine metaphorische Äußerung ist. Das heißt, wir müssen uns an die Interpretation von Metaphern machen, ohne zuvor eine Identifikation durchgeführt zu haben, ohne exakt sagen zu können, warum eine Metapher ist. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, für das hier Folgende möchte ich das, was sozusagen konventionalisierte Metaphern sind, von der Betrachtung ausschließen. Beispiele haben sich in der Klammer stehen, Baumkrone, Warteschlange, Tischbein, das sind Terme metaphorischen Ursprungs. Irgendwann hat sich die Notwendigkeit ergeben, eine Lücke im Wortschatz zu schließen und man hat dann mit einer metaphorischen Äußerung diese, zum Beispiel Baumkrone, die Krone eines Baums, das obere Ende eines Baums, sieht so aus wie eine Krone auf einem menschlichen Haupt. Man hat durch diese Analogie zum Beispiel versucht, diese Lücke zu schließen. Aber sind das keine wirklichen Metaphern mehr. Die haben sich inzwischen abgenutzt. Was ich hier als Metaphern betrachten möchte, sind Beispiele wie die hier folgen. Warum? Es sind starke Metaphern, das heißt, sie sind kreativ und sie sind neu. Ich habe versucht, hier Beispiele zu finden, von denen ich glaube, dass sie niemand von Ihnen zuvor gehört haben wird. Aber Sie sehen daran, es sind Metaphern, die ganz einfach zu interpretieren, sobald man etwas vom Kontext weiß. Ich habe mein blaues Einhorn von gestern verloren, ich habe es grasen lassen und es ist verschwunden. Satz 7, der Mann mit dem grauen Anzug nimmt einen schmutzigen Kalender aus der Tasche und schreit, wer hat mir den April gestohlen? Vielleicht wird, wenn Sie auf den ersten Blick hinschauen, Sie werden nicht wissen, was das bedeutet. Wenn ich Ihnen etwas zum Kontext sage, das sind zwei Textzeilen aus Liedern. Das heißt, wir wissen, die Autoren sind Liedermacher, sie sind in gewisser Weise Poeten. Was machen Liedermacher, was machen Poeten? Sie schreiben irgendwelche Poesie, sie schreiben irgendwelche Sachen auf. Damit sollte es irgendwie leicht sein, das blaue Einhorn als Kugelschreiber zu identifizieren. Ich habe es grasen lassen, heißt, ich habe es in einer Pause weggelegt und ich habe es dann verloren. Ich hoffe, Sie sehen, das ist ganz einfach, diese Metapher zu interpretieren. Ähnlich der Fall 7. Der Mann mit dem grauen Anzug nimmt einen schmutzigen Kalender aus der Tasche und schreit, wer hat mir den April gestohlen? Bis kurz vorm Ende werden Sie nicht merken, dass es sich eine Metapher handelt. Sie werden vermuten können, dass es eine wörtliche Äußerung ist. Aber dass Sie dann klar wissen, Monate kann man nicht stehlen, werden Sie wissen, Sie müssen das Ganze irgendwie als Metapher interpretieren. Und Sie werden der Mann mit dem grauen Anzug, ein Interpretationsvorschlag würde etwa zu einer traurigen Gestalt werden, der irgendwelche trüben Erinnerungen ins Gedächtnis sich ruft und dann sagt, ja, die schönste Zeit seines Lebens ist vorbei. So irgendwie in der Art. Warum diese Beispiele? Es ist interessant, wenn wir zu unserem Thema zurückgehen, nämlich zum Erkenntniswort von Metaphern, dass wir starke Metaphern betrachten. Nicht irgendwelche schon abgenutzten, konventionalisierte Metaphern, sondern eben Metaphern, die neu sind und die in einem hohen Maße kreativ sind. Ein Schritt von der Poesie in die Naturwissenschaft. Es gibt da eine Unterscheidung von Richard Boyd. Boyd unterscheidet theoriekonstituierende Metaphern und nicht theoriekonstituierende Metaphern. Noch damit Sie sich eine Vorstellung machen, Beispiele für nicht theoriekonstituierende Metaphern: Wurmloch, Kraftfeld, Kohlenwasserstoffkette, schwarzes Loch, Sprache des Gehirns. Das war mein Fehler, das hätte ich rauslöschen sollen. Sprache des Gehirns gehört nicht dazu. Wohl aber Elektronen, Wolke und Raumschiff. Das Charakteristische an nicht theoriekonstituierenden Metaphern ist, dass sie in der Theorie vorhanden sind, dass Wissenschaftler diese Begriffe verwenden, dass sie aber durch eine entsprechende mathematische Beschreibung ersetzt werden können. Das heißt, sie brauchen diese nicht unbedingt. Theoriekonstituierende Metapher, dafür gibt es ein klassisches Beispiel, das ist die Computermetapher des Gehirns. Das Gehirn wird dabei als informationsverarbeitender Mechanismus gesehen, das Gedächtnis als Speicher, Gedanken als Information. Theoriekonstituierende Metaphern können nicht aus der Theorie eliminiert werden einfach. Sie brauchen die theoriekonstituierende Metapher, um über ihren Gegenstand zu sprechen. Sie, Richard White und andere Theoretiker kritisieren dabei, dass es bedauerlich ist, dass Wissenschaftler diese Begriffe verwenden, ohne sie aber zuvor exakt expliziert zu haben. Wenn man dann weitergeht, was möchte Richard Boyd? Richard Boyd möchte rechtfertigen, dass in wissenschaftlichen Theorien Metaphern verwendet werden. Und er führt dann den Begriff des epistemischen Zugangs ein. Das heißt, es ist ähnlich wie im Falle der Eigennamen und der kausalen Theorie der Rechtfertigung, der kausalen Theorie der Eigennamen. Sie müssen irgendwie wissen, was ihre Begriffe bedeuten. Im Falle der kausalen Theorie der Eigennamen ist es so, dass durch einen ursprünglichen Taufakt der Name mit dem Gegenstand verbunden wurde und dann durch Überlieferung von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Im Falle der wissenschaftlichen Begriffe, die Metaphern sind, ist es so, dass Richard Boyd zum Schluss kommt, Wissenschaftler beschäftigen sich mit ihrem Gegenstandsbereich, sie verwenden Metaphern und sie wissen ungefähr, was ihre Begriffe bedeuten. Das heißt, Experten wissen, was die Begriffe bedeuten, die sie verwenden. Das scheint keine befriedigende Erklärung, keine Rechtfertigung zu sein, Metaphern in wissenschaftlichen Theorien zu verwenden, vor allem da dieser Begriff des epistemischen Zugangs nicht erklärt, wie wir diese Metaphern, wie zum Beispiel die Computermetapher des Gehirns, wie wir das eigentlich verstehen. Sie geben uns, diese Metaphern geben uns irgendwie einen Anspruch, wie wir diese Begriffe verstehen sollen, aber sie erklären sie nicht. Und es ist nicht ausreichend zu sagen, dass die Experten schon ungefähr wissen, was diese Begriffe bedeuten. Deshalb kann man sich die Frage stellen, sollen wir eigentlich weiter Metaphern in der wissenschaftlichen Theorie haben? Welchen Zweck haben diese Metaphern? Wäre es nicht einfach, auf eine wörtliche Redeweise überzugehen? Das Ganze erschwert sich noch, wenn man folgendes Problem betrachtet. Die Metapher des Bohrschen Atommodells, also die Elektronen und Protonen, so wie das Sonnensystem erklären, sind ja eigentlich nicht theoriekonstituierende Metaphern. Das heißt, sie können all dies, was sie durch das Bohrsche Atommodell ausdrücken, auch ohne dieses Bohrsche Atommodell in Form von Gleichungen ausdrücken. Aber wenn Sie komplexe Moleküle betrachten und versuchen, Strukturgleichungen und die Schrödinger-Gleichung für komplexe Moleküle aufzuschreiben, dann können Sie dies nicht tun, ohne auf dieses Modell, auf die Bohrsche Atommodell-Metapher zurückzugehen. Das ist ein Hinweis darauf, dass nicht theoriekonstituierende Metaphern in gewisser Weise erkenntnisleitend sind. Das heißt, sie helfen dabei, die Erkenntnis zu erweitern. Stolpersteine, wir sollten uns dabei dessen klar sein, dass eine definitorische Charakteristik von starken Metaphern ist, dass sie eben für einen Hörer neu sind. Sie haben das an den vorherigen Beispielen gesehen. Das heißt, der Metaphernproduzent bricht in irgendeine Regel, das ist unvorhersehbar, und der Sprecher, der Hörer, ist dann in der Situation, das interpretieren zu müssen. Ein Beispiel dazu, die Gesellschaft ist ein Meer. Das könnten Sie in zwei Weisen verstehen. Sie könnten entweder das so interpretieren, die Gesellschaft ist so ausgedehnt wie ein Meer. Individuen sind Dinge, die im Meer, in diesem Meer treiben. Und
so wie es sich eine Person oder wie sich irgendein Gegenstand im Meer bewegen kann, könnte auch das Individuum, das sich in der Gegenstand im Meer befinden und untergehen und ertrinken. Oder eine zweite Möglichkeit, diese Metapher in Satz 8 zu interpretieren. Sie könnten sagen, ja, das Meer ist manchmal stürmisch, das Meer ist manchmal ruhig, ebenso die Gesellschaft. Manchmal ist das menschliche Zusammenleben ruhig und friedlich, manchmal ist es stürmisch und es gibt Kriege. Da ist eben die Charakteristik von starken Metaphern, ist neu und kreativ zu sein, kann man nicht wissen, was gemeint ist. Das ist ein Punkt, der sich der Metaphernerklärung entgegenstellen kann und den wir beachten müssen. Ja, jetzt kommen wir zum epistemischen Wert von Metaphern. Dazu ein Beispiel, das auf den ersten Blick sicherlich so aussieht, wie, also wenn Sie an einen nicht mit dem Fach vertrauten Philosophen denken, könnte man sagen, ja, das ist irgendwie so wie ein Wetterbericht, völlig neutral, in ungefähr 7,4 Milliarden wird die Leuchtkraft der Sonne einen Wert von 8700 mal 10 hoch 26 Watt erreicht haben. Ihr Durchmesser wird 230 Millionen Kilometer betragen. Die Oberflächentemperatur der Sonne wird im Bereich von etwa 4000 Kelvin angesiedelt sein, womit sie als Stern der Spektralklasse K oder M zu klassifizieren sein wird. Was fangen Sie damit an? Schauen Sie im Vergleich dazu den Satz 10 an. Die Sonne wird sich am Ende ihres Lebens in einen roten Riesen verwandeln. Im Satz 9 ist zum Beispiel nicht enthalten, dass sich der Bahnradius der Erde um 40% ausdehnen wird. Hier auf der Erde wird es sehr ungemütlich werden, die Oberfläche wird sich in ein Lavameer verwandeln, der Himmel wird nicht mehr blau sein, sondern wird zu einem beträchtlichen Teil von der Sonne eingenommen sein. Unerfreuliche Aussichten mit einem Wort. Jetzt ist meine Frage, ist für Sie der Satz 9 oder der Satz 10 informativer? Meine Intuition ist zu sagen, dass zwar im Satz 9 wesentlich mehr Information steckt, dass Sie als Laie diese Information aber gar nicht richtig einschätzen können. Sie wissen nicht, ob 7,4 Milliarden Jahre viel oder wenig sind. Sie wissen nicht, ob 4000 Kelvin viel oder wenig sind. Mir als philosophischen Laien kommt das viel vor. Sie denken Sie daran, die gewöhnliche Außentemperatur hier auf der Erde liegt bei etwa 300 Kelvin. 4000 Kelvin scheint sehr viel zu sein. Ein Astrophysiker wird Ihnen sagen, dass eine Oberflächentemperatur von 4000 Kelvin eigentlich sehr kalt ist. Das ist ungefähr so, wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen durch den Wald und treffen auf einen Braunbären und Sie wissen, dieser Braunbär ist 1,97 Meter groß. Sie werden, wenn Sie sonst nichts über Braunbären wissen, nicht sagen können, ob dieser Braunbär groß oder klein ist für einen Braunbären. Wenn Sie ihn anschauen, wird er Ihnen vielleicht groß und erschreckend vorkommen. Sie werden aber nicht sagen können, ob dieser Braunbär für Sie groß oder klein ist. Was ich damit sagen möchte, da fehlt mir jetzt eine Zeile. Oh, sind schon. Ich habe erwartet, dass Sie mir 5 Minuten vorher Bescheid geben. Entschuldigung.
Ach so, wir haben 10 Minuten.
Okay, ganz kurz. Was ich damit sagen möchte, ist, für den Laien scheint es informativer zu sein, so etwas wie Satz 10 zu hören. Für einen Experten scheint es informativer zu sein, so etwas wie Satz 9 zu hören. Wir haben aber dann noch das grundsätzliche Problem der Erfassbarkeit. Zum Beispiel, da steht, dass der Durchmesser der Sonne 2300 Millionen Kilometer sein wird. Das sprengt die Grenzen unserer Vorstellbarkeit. Ich als Laie habe keine Ahnung, wie viel das ist. Der Experte wird zwar wissen, das ist ein Hundertstel, das ist ein das 170-fache des aktuellen Sonnendurchmessers, was wiederum das über 100-fache des Erdendurchmessers ist. Eine Vorstellung davon, wie viel das aber wirklich ist, kann sich der Experte nicht machen. Hingegen durch eine Metapher, indem man einfach sagt, ja, das ist eine rote Riese, kann man einen Zugang dazu haben. Ein Beispiel, wenn ich Ihnen sage, sei im Sternbild Orion ist ein blauer Zwerg, werden Sie sofort wissen, aufgrund dessen, was zuvor gesagt wurde, Seif ist ein Stern, der für Sterne klein ist, ein Zwerg, und er sendet bläuliches Licht aus. Wenn ich Ihnen hingegen erzähle, in welcher Spektralklasse er ist und wie viele Millionen Kilometer Durchmesser er hat, werden Sie das als Laie nicht einordnen können. Das heißt, ich glaube, es ist gerechtfertigt, von erkenntnisleitenden Metaphern zu sprechen, aber es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Laien und Experten. Für Experten sind Theorie konstituierende Metaphern erkenntnisleitend. Für den Laien sind sowohl Theorie konstituierende als auch nicht Theorie konstituierende Metaphern erkenntnisleitend. Also in einem viel stärkeren Sinn. Danke. Thank you.